govtechpodcast.ch über Institutionen und Infrastrukturen der Schweiz von morgen. Sie hören den GovTech-Podcast. Mein Name ist Rolf Rauschenbach. Herzlich willkommen zur 7. Episode. In wenigen Momenten folgt mein Gespräch mit Renato Crepon vom Swiss Space Office. Thema unseres Gesprächs ist die Raumfahrt. In diesem Bereich wurden in den letzten Jahren spektakuläre Fortschritte gemacht. Nicht nur aus Sicht Technologie, sondern auch was deren Bedeutung in wirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher Hinsicht betrifft. Schlagzeilen machen scheinbare Hahnkämpfe von Milliardären. Doch dahinter steckt viel mehr. In der heutigen Episode gehe ich daher unter anderem folgenden Fragen nach. Wann steht die erste Schweizerin auf dem Mond, der erste Schweizer auf dem Mars? Wie viel Schweiz steckt heute in all den Trägerraketen und Satelliten? Was bedeutet der technologische Fortschritt im Weltall für unseren Alltag, für die öffentlichen Infrastrukturen? Auskunft gibt uns Renato Crepon. Er ist seit 5 Jahren Leiter der Abteilung Raumfahrt oder zu Englisch Swiss Space Office. Es gehört zum eidgenössischen Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung von Bundespräsident Guy Parmelin und dort zum Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation von Martina Hirayama. Renato Crepon hat an der EPFL studiert und über Satellitenantriebe doktoriert. Nach einem einjährigen Aufenthalt in Brasilien war er während 6 Jahren für RUAG tätig, am Schluss als Projektmanager USA Launchers in Huntsville, Alabama. Doch nun zum Gespräch vom 22. November mit Renato Crepon. Herr Crepon, ganz herzlich willkommen im GovTech-Podcast. Bevor wir in den Weltraum abheben, möchte ich doch noch ein irdisches Thema ansprechen. Und zwar, Sie waren in Brasilien. Und zwar Ihr erster Arbeitseinsatz als Spezialist für Satellitenantriebe war in Brasilien, in Belo Horizonte. Wie kommt es? Ich erlaube mir diese Frage auch, weil nach meiner Doktorarbeit der erste Einsatz auch in Brasilien war. Ich war in Sao Paulo. Erzählen Sie.
Ja, zuerst mal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser heutiges Gespräch. Wie Sie bereits erwähnt haben, habe ich meine Dissertation im Bereich der Satellitenantriebe gemacht. Um genau zu sein, in der Herstellung von mikroskopisch kleinen Antriebsdüsen für einen Ionenantrieb. Das hört sich schon fast wie Star Trek an. Diese Arbeiten fanden damals im Laboratorium von Professor Herb Shea statt in Neuenburg, welches ein Laboratorium der EPFL war, aber im Gebäude des CSM angesiedelt war. Und ich durfte dort auch die Infrastruktur, die Reinräume des CSM damals nutzen. Und da ich familiäre Wurzeln in Brasilien habe, hat es mich schon immer gereizt, in Brasilien zu leben und zu arbeiten. Und als ich dann vom Projekt des CSM erfahren habe, in Belo Horizonte eine Filiale zu eröffnen, habe ich mich für die Stelle beworben. Und es war ein spannendes Jahr, in dem ich nicht nur Satelliten gebaut habe, sondern vor allem auch dazu beigetragen habe, dass das CSM do Brasil neue Partner und Projekte gewinnen konnte, insbesondere im Bereich der Mikrotechnologie und der Mikrosysteme. Nach einem Jahr hat es mich aber wieder stärker in die Raumfahrt zurückgezogen und ich kam zurück in die Schweiz, wo ich dann bei RUAG Space in Seebach am Projekt ExoMars angefangen habe zu arbeiten.
Alles klar, sehr gut. Also Ihre Faszination und Liebe für Brasilien kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich hatte keine Familie, als ich damals nach Brasilien gegangen bin. Inzwischen habe ich eine Familie mit brasilianischem Bezug auch. Bleiben wir noch kurz in Brasilien und jetzt weniger, was Ihre Arbeit an sich anbetrifft, sondern was bedeutet die Raumfahrt für Brasilien? Wir werden ja anschließend viel über die Schweiz sprechen, aber um etwas ein Gefühl zu bekommen, was bedeutet Raumfahrt für ein Land heute und gerade für ein Land wie Brasilien, wo man vielleicht auf den ersten Blick nicht daran denkt?
Ja, Brasilien hat natürlich einen vielfältigen Nutzen für die Raumfahrt. Viele Gebiete, die weit weg sind von der Zivilisation. Also man spricht über den Urwald, Amazonas. Und die Raumfahrt bietet natürlich mit der Telekommunikation Möglichkeiten, diese Gemeinschaften zu verbinden. Mhm. Auf der anderen Seite die ganzen Fähigkeiten der Umweltbeobachtung erlauben es natürlich auch zu verstehen, wie sich die Natur auch in Brasilien weiterentwickelt. Also dort hat man sicher schon zwei Gebiete, die sehr interessant sind für Brasilien. Weiter ist Brasilien auch im Bereich der Trägerraketen aktiv. Also es versucht, dort kleinere suborbitale Raketen zu bauen. Diese Fähigkeit besitzen sie heute. Und so viel ich verstanden habe, sind sie jetzt auch dran, mit ausländischen Partnern orbitale Kapazitäten aufzubauen.
Alles klar. Ich habe kürzlich in einem anderen Podcast gehört von Startups im Süden Brasiliens, die auch an verschiedenen Satellitensystemen am Arbeiten sind. Also da scheint einiges zu gehen. Und offensichtlich, und wir werden noch darauf zu sprechen kommen, dass Raumfahrt vor allem auch für den Blick zurück auf die Erde getätigt wird und gar nicht nur, um in fremde Galaxien aufzubrechen. Doch nun zurück zur Schweiz. Und Sie haben mich gebeten, am Anfang unseres Gesprächs kurz eine Auslegeordnung zu machen oder Sie nach einer Auslegeordnung zu fragen, wie die Schweiz überhaupt zur Raumfahrt gekommen ist oder was so der große Zusammenhang für die Schweiz und die Raumfahrt ist, damit wir dann die weiteren Themen, die Sie teilweise sehr spezifisch sind, etwas in einen allgemeinen Kontext setzen können.
Ja, genau. Also mir ist es wichtig, ein bisschen den roten Faden aufzuzeigen, den wir eigentlich durch den ganzen Podcast sehen werden. Und dieser beginnt eigentlich schon sehr früh. Also sehr früh, wir sprechen beim Beginn der Raumfahrtaktivitäten. Also die Schweiz gehört zu den Pionieren, das weiß man vielleicht nicht so. Sie ist sehr vielfältig aktiv, also einerseits institutionell, aber industriell wie auch wissenschaftlich. Und auf institutioneller Seite war die Schweiz Gründungsmitglied der European Space Research Organization. Die Gründung dieser Organisation fand im Jahr 1964 statt. Das war die Vorgängerorganisation der heutigen Europäischen Weltraumorganisation, der ESA. Und eben, wir sprechen das Jahr 1964. Und da hat auch bereits damals die Firma Oerlikon Contraves, hieß sie, damals noch, heute ist das die RUAG, war ein sehr wichtiger industrieller Partner des ersten europäischen Forschungssatelliten, dem ESRO 1, und lieferte damals Struktur, Mechanik, Thermalsysteme für diesen Forschungssatelliten. Da gibt es auch ganz viele Geschichten, die haben das irgendwo im Wald bei Zürich getestet, also wirklich noch die Pioniere in diesem Bereich. Und der Start, der fand dann im Jahr 1968 mit einer amerikanischen Trägerrakete statt. Das war eigentlich der erste europäische Satellit oder gesamteuropäische Satellit. Und es ging dann gerade weiter mit einem ersten Schweizer Highlight, welches das Solar Wind Composition Experiment der Universität Bern war, des Professor Johannes Geis damals. Und das war ein nicht-amerikanisches Instrument auf Apollo 11. Und das flog dann auch auf weiteren diversen Mondflügen mit. Man munkelt, es war eigentlich die Flagge, die Schweizer Flagge. Also auf diesem Experiment gab es eine kleine Schweizer Flagge und die Astronauten mussten dieses Experiment aufbauen. Und man munkelt, da dieses Experiment vor der amerikanischen Flagge aufgebaut wurde, dass eigentlich die Schweizer Flagge zuerst auf dem Mond war und erst nachher die amerikanische Flagge sozusagen gehisst wurde. Also es ist eine Geschichte, die man hört, insbesondere wenn man an der Universität Bern ist.
Wir sagen Elon Musk, er soll das dann überprüfen, wenn er vom
Mond ist. Genau. Aber das Ziel des Instruments war die Charakterisierung des Sonnenwindes, die Isotopenzusammensetzung Helium, Neon, Argon. Und wir werden dieses Experiment oder die Nachfolge oder die Heritage sozusagen dieses Experiments werden wir später nochmal sicher ansprechen. Und auf institutioneller Seite kam es dann im 75 zur Fusion von der European Space Research Organization gemeinsam mit der European Launches Development Organization, die verschiedene Raketen probiert hatte damals und alle waren im Prinzip war nicht erfolgreich. Was eigentlich
Lernerfahrungen.
Genau, die Lernerfahrung. Also man hatte halt man hat nicht das Ganze als System gedacht, sondern jedes Land hat einen Teil gebaut, man hat das zusammengefügt und es hat dann nicht funktioniert. Und die Europäische Weltraumorganisation, die ESA, wurde dann im 75 gegründet. Die Schweiz war dort wiederum ein Gründungsmitglied. Und diese Agentur hat dann verschiedene Programme gestartet, sei es im Bereich Trägerraketen, aber auch Weltraumwissenschaften, in den Bereichen damals des Startes der Telekommunikation und der bemannten Exploration. Also das war so ein bisschen der Startschuss. Wir erinnern uns auch dann an die Rekrutierung von Claude Nicollier im ersten Astronautenkorps der ESA, der dann in den 90er Jahren viermal geflogen ist. Die Schweiz hat nie ein eigenes Raumfahrtprogramm aufgebaut. Das heißt, wir haben auch keine eigene Raumfahrtagentur, sondern es gibt die Abteilung Raumfahrt beim Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation, im International auch bekannt unter dem Namen dem Swiss Space Office. Das heißt, unsere Weltraumagentur ist die ESA.
Sehr schön. Jetzt haben Sie erwähnt, dass eben vielleicht die erste Flagge überhaupt auf dem Mond eine Schweizer Fahne gewesen sei. Bleiben wir, Sie haben jetzt schon ganz viele Themen angesprochen und wir werden noch auf einiges zurückkommen, aber bleiben wir nochmal beim Mond. Ich habe gesehen, es ist zurzeit ein Prozess am Laufen, um wieder Astronautinnen und Astronauten für die ESA zu selektionieren. Mhm. Und ich habe gesehen, dass doch auch eine ansehnliche Zahl von Schweizerinnen und Schweizer sich dafür beworben haben. Können Sie schon etwas sagen? Wann steht die erste Schweizerin auf dem Mond oder gar auf dem Mars?
Also, wir können ein bisschen spekulieren.
Gerne. Also, es ist mir klar, es muss doch Spekulation sein.
Genau, also zuerst muss man verstehen, in welchen Rahmen geschehen diese Aktivitäten. Und ich habe die ESA erwähnt, ist eine Organisation, die im zivilen Bereich den zivilen Bereich der Raumfahrt abdeckt. Dies umschließt eigentlich praktisch alle Bereiche der Raumfahrt, also Trägerraketen, Erdbeobachtung, Navigation, Kommunikation und so weiter und so fort. Und ein Teil davon ist die unbemannte und die bemannte Exploration. Und da sind wir genau in einem der Programme der ESA. Vor wenigen Tagen ist Thomas Beske von der International Space Station zurückgekommen. Derzeit haben wir Matthias Maurer auf der ISS, alles ESA-Astronauten, die in diesem Programm oder in diesem Exploration-Programm für die ESA fliegen. Ich habe Claude Nicollier kurz erwähnt. Er hat seinen letzten Flug im 1999 gemacht. Das war noch mit dem Space Shuttle. Damals ging es darum, das Hubble Space Teleskop zu reparieren. Das war die dritte Mission zum Hubble
Space Teleskop. Wäre jetzt wieder nötig?
Vielleicht. Wir kommen dazu noch. Das Hubble Space Teleskop wird langsam älter.
Genau.
Aber wir werden später vielleicht noch über das James Webb Space Teleskop sprechen, was das Nachfolgeinstrument vom Hubble Space Teleskop ist. Wie gesagt, die ESA sucht neue Astronautinnen und Astronauten. Die Schweiz ist ein langjähriger Partner des Explorationsprogramms der ESA. Und ich gehe davon aus, dass wir gute Chancen haben, dass ein Schweizer oder eine Schweizerin in dieser Astronautenauswahl, die jetzt begonnen hat, aber die zieht sich jetzt auch in die Länge, 2-3 Jahre, je nachdem, wir hatten auch ein bisschen Verzug wegen Corona, aber es ist durchaus, die Chancen stehen gut, dass eine Schweizerin oder ein Schweizer das Rennen dort macht. Also insgesamt haben sich über 500 Schweizer beworben. Also wir haben gute Chancen, dass dort ein Kandidat erfolgreich ist. Also das wäre schon mal der erste Schritt. Und dann zur Frage Mond, Mars.
Also vielleicht eben, ist schon klar, welche Missionen diese jetzt neu selektionierten Astronautinnen und Astronauten fliegen werden. Ist das nochmal nur in Anführungszeichen ISS oder geht das da auch schon Richtung Artemis?
Also es geht Richtung beides. Also sicher okay. ISS und dann Artemis. Die NASA gemeinsam mit der ESA arbeitet momentan am Artemis-Projekt. Vielleicht für die Zuhörer, das Artemis-Projekt ist sozusagen die Nachfolge von Apollo.
Genau, das Ziel ist, wieder auf den Mond zu kommen.
Das Ziel ist, wieder auf den Mond zu kommen.
Und genau. Zu bleiben.
Und zu bleiben. not just flags and footprints, but a permanent base on the moon ist eigentlich die Idee. Dazu baut man im Moment das Space Launch System. Mhm. Und die Orion-Kapsel, die ESA als europäischer Partner wird das sogenannte Service-Modul der Orion-Kapsel liefern. Auch Schweizer Firmen tragen zu dieser Hardware bei. Man kann sich das vorstellen, das ist eigentlich das Modul, das kaputt ging beim Apollo 13. Also das ist eigentlich der Service-Teil, der diesmal aus Europa kommen soll. Und das heißt, mit dieser Möglichkeit, also mit diesen Beiträgen, ergeben sich dann auch Möglichkeiten, dass die Europäer sicher mal zu diesem neuen Außenposten in Mondnähe fliegen können, dem sogenannten Lunar Gateway, an dem sich auch die ESA beteiligt mit Hardware und dann nachher möglicherweise auch, dass europäische Astronautinnen und Astronauten zum Mond fliegen dürfen oder mitfliegen dürfen. Und eine Schweizerin oder ein Schweizer wären sicher nicht unter den Ersten, die auf dem Mond landen würden, aber wenn wir etwas Glück haben, könnte vielleicht anfangs der 30er Jahre, könnte es soweit sein, dass eine Schweizerin oder eine Schweizer auf dem Mond sind. Also ganz unwahrscheinlich ist es nicht.
Okay, also das sind doch Perspektiven. Wir haben jetzt in den letzten Momenten immer etwas geschmunzelt. Nicht, weil wir, ich beziehe Sie jetzt hier ein, nicht, weil wir dieses Ziel Mond nicht wollen, sondern weil uns wohl beiden bewusst ist, dass hier noch ein, zwei größere Klippen zu umschiffen sind und es leider noch nicht so klar ist, wie schnell und erfolgreich dieses ganze Programm vorangeht. Aber wir sehen, die Schweiz ist hardwaremäßig bereits beteiligt und hoffentlich auch irgendwann noch mit Astronauten. Zum Bodenpersonal, was diese Programme anbetrifft, kommen wir auch noch. Da sind ja nicht nur Sie im Einsatz, sondern auch bei der ESA und bei der NASA gibt es da Schweizer, die an wichtigen Positionen arbeiten. Gut, dies so ein wenig als Einstieg, um den Zuhörern auch aufzuzeigen, das ist nicht nur alles Theorie und irgendwie was auch eben so etwas Pläne und so, sondern da wird wirklich daran gearbeitet, es werden Selektionen gemacht. Doch nun möchte ich doch ein wenig so einen Tour d'Horizon machen zu den verschiedenen klassischen Raumfahrtsthemen, um aufzuzeigen, was die Schweiz alles in diesen Bereichen leistet. Und als erstes Thema die Wissenschaft. Da, Sie haben es erwähnt, schon mit diesen Fragen rund um den Sonnenwind. Heute wird das ja auch unter dem Thema Space Weather verhandelt. War die Schweiz von Anfang an unterwegs? Im übertragenen Sinne geht es ja jetzt aus Grundlagenforschungssicht vor allem auch um die Fragen, woher kommen wir oder wie ist das Universum entstanden? Einerseits und andererseits natürlich dann immer die Frage, ja, sind wir alleine oder gibt es noch andere? Und wir wollen hier keine ET-Diskussion oder Aliens-Diskussion führen, aber es gibt doch ganz seriöse Forschungsprojekte, die sich um diese Fragen kümmern. Auch hier in der Schweiz können Sie hier ein wenig einen Überblick bieten.
Ja, also ich werde das versuchen. Natürlich aus wissenschaftlicher Sicht, oder? Die Frage, wurde sicher konkreter mit der Entdeckung des ersten Exoplaneten 51 Pegasi 1995 durch zwei Schweizer Nobelpreisträger.
Und vielleicht sollte man noch sagen, ein Exoplanet ist ein Planet, der um einen Stern fliegt, der nicht die Sonne ist.
Genau, das ist korrekt.
Fliegt.
Genau. Nobelpreisträger Michel Mayor und Didier Queloz. Sie haben sicher irgendwo auch dazu beigetragen, dass diese Frage des Lebens in der Wissenschaftscommunity wieder salonfähig wurde und auch durch die Anzahl der verschiedenen Planeten, Exoplaneten, die entdeckt wurden. Und hier bleibt die Schweiz weiterhin führend, also im Bereich der Erforschung dieser Exoplaneten. Wir hatten auch die Federführung in der, und haben sie immer noch, in der ESA-Mission CHEOPS. Das ist eine Kleinmission, welche zum Ziel hat, diese Planeten zu charakterisieren. Und es gibt auch einen nationalen Forschungsschwerpunkt, der Planet S heißt, der die verschiedenen Hochschulen in diesem Bereich zusammenbringt diese Forschung auch vorantreibt.
Und vielleicht sollte man noch sagen, wieso können wir heute eben zu Planeten Aussagen machen, die so fernab von allem sind, was uns nahe ist? Korrigieren Sie mich, aber es geht ja darum, dass inzwischen unsere Messinstrumente so präzise sind, dass aufgrund der Lichtwellen, die wir von diesen Planeten erhalten, gewisse Hypothesen aufgestellt werden können, aus welchen chemischen Substanzen diese Planeten und auch deren allfällige Atmosphäre bestehen und dass so dann eben Rückschlüsse gezogen werden auf mögliche Lebensformen.
Ja, ganz so weit sind wir noch nicht, aber die Forscher, die können die Bewegung des Sternes messen, also mit einer, das heißt die Radialmethode nennt sich das. Man misst, wie sich der Stern bewegt und kann daraus schließen, dass ein Planet sich um diesen Stern bewegt. Das war im Prinzip die Messungen, die damals Michel Mayor mit Didier Queloz gemacht hat. Hinzu kommt jetzt, dass man auch im Prinzip den Stern beobachtet und sehen kann, wie eigentlich die Lichtkurve, also das Licht sich reduziert sozusagen, wenn ein Planet vor dem Stern vorbei wandert. Und mit diesen zwei Methoden kann man Rückschlüsse darüber ziehen, was die Dichte dieser Exoplaneten ist. Was sicher ein Start ist, also wir wissen, ist es ein gasförmiger Planet oder ist es ein fester Planet? Und man versucht jetzt natürlich, diese Messinstrumente weiter zu verbessern, dass man auch Rückschlüsse ziehen kann über die Atmosphäre. Wenn wir natürlich sehen, in der Atmosphäre gibt es Sauerstoff, dann haben wir ja einen ersten Hinweis, dass es auf diesem Planeten unter Umständen auch Leben geben könnte. Also das sind so die Forschung, die momentan in diesem Bereich geschieht. Aber was man auch gemerkt hat, und ich denke, das ist sehr spannend, ist, man hat weit weggeschaut und hat aber gleichzeitig auch unser eigenes Planetensystem wieder entdeckt. Natürlich, der Mars war immer ein Kandidat für mögliches Leben. Aber wir merken es auch in unserem Planetensystem gibt es Orte, in denen man sich vorstellen könnte, da könnte es Leben geben. Ein Kandidaten sind Eismonde um Jupiter oder Saturn, auf denen man Wasser gefunden hat oder vermutet. Und die ESA beispielsweise arbeitet an verschiedenen Projekten, um dort etwas mehr in Erfahrung zu bringen. Einerseits der Mars Rover ExoMars, an dem beispielsweise ein Forschungsteam aus Neuenburg ein Mikroskop mitliefert. Also und dieses soll dann im Jahr 2022 zum Mars fliegen. Eine andere Mission ist die Mission JUICE, welche dann zu den Eismonden von Jupiter fliegen soll. Und an dieser Mission sind diverse Forschungsteams der Universität Bern beteiligt mit Instrumenten. Und eine der Spezialitäten, und da blicken wir wieder zurück, zum SolarWind Composition Experiment. Man hat irgendwo gemerkt, man kann nicht jedes Mal ein Experiment auf irgendwo hinfliegen, wieder zurückbringen, charakterisieren, sondern man will möglichst vor Ort diese Messungen machen. Und das war eigentlich auch ein bisschen der Startpunkt dann für die Uni Bern, Massenspektrometer zu entwickeln, die mitfliegen. Massenspektrometer sind Messgeräte, welche eigentlich Schlüsse geben über die Zusammensetzung der Atmosphäre von Planeten, Monden, Kometen. Also ein gutes Beispiel ist die Rosetta-Mission mit diesem Experiment, das dann auch die Atmosphäre dieses Kometen Churyumov-Gerasimenko gemessen hat. Das ist eine Schweizer Spezialität. Also da sind wir wirklich, oder die Uni Bern, wirklich gut. Voilà.
Sehr schön. Sie haben vorher, oder du hast vorher das Hubble-Teleskop erwähnt und ich habe dann gesagt, ja, das sollte eigentlich repariert werden. Tatsächlich, zurzeit gibt es technische Fragen, ob das noch weiter betrieben werden kann, aber es ist ja auch nicht mehr allzu jung. Andererseits ist ein neues Teleskop praktisch startbereit, das James-Webb-Teleskop. Kannst du dazu etwas sagen? Das ist eigentlich für mich irgendwie fast nicht verständlich, wieso darüber zurzeit nicht mehr gesprochen wird. Das ist ein absolutes technisches Wunderding, hat auch eine Stange Geld gekostet und wenn alles gut geht, wird es noch vor Weihnachten in den Weltraum geschossen. Was kann das James-Webb-Teleskop und warum ist es so wichtig?
Ja, also das James-Webb Space Telescope ist das größte Teleskop, das wir bis anhin in den Weltraum geschossen haben. Die Forscher werden in der Lage sein, ganz neue Erkenntnisse über unser Universum zu gewinnen. Man erhofft sich, dass man zum Beispiel die Entstehung der ersten Galaxien beobachten kann. Also wenn man in die Tiefen des Weltalls schaut, dann schaut man auch sehr weit zurück.
Genau, und im Gegensatz zum Hubble-Teleskop kann ja das James-Webb-Space-Teleskop auch im Infrarotbereich insbesondere gucken und damit eben noch weiter zurück schauen und so eben fast bis zum Urknall.
Genau, das ist ein bisschen die Idee der Forscher, wie weit können wir zurückschauen, um auch ja ein besseres Verständnis zu erhalten über die Entstehung unseres Universums schlussendlich. Also wirklich ganz spannende Fragen, oder auch hier wieder die ESA unser Beitrag an ESA Instrumente. Da ist die ETH Zürich involviert. Sie beteiligt sich an Mid-Infrared-Instrument, das MIRI heißt. Und da werden wir sicher dann im Dezember noch ein bisschen mehr dazu hören in der Presse und so weiter. Was spannend ist mit diesem Teleskop, es ist ein amerikanisches Teleskop, wurde von der NASA mit der amerikanischen Industrie gebaut, in Zusammenarbeit natürlich mit, wie gesagt, mit Europäern. Aber der Start, und das war ein Teil des ESA-Beitrags, ist, dass die ESA die Trägerrakete liefert, also eine Ariane 5. Das Teleskop befindet sich momentan in Französisch-Guyana und wird vorbereitet für diesen Flug. Und es ist eigentlich sehr spannend, weil die Schweiz spielt irgendwo eine prominente Rolle in diesem ganzen Setup. Weil einerseits der verantwortliche ESA-Direktor für Trägerraketen oder Space Transportation Systems, Daniel Neunschwander ist, ein Schweizer, und der verantwortliche NASA-Wissenschaftsdirektor Thomas Zurbuchen, auch ein Schweizer ist. Also das war das erste, bei den ersten Treffen waren das die ersten Treffen, in der die NASA und die ESA Schweizerdeutsch gesprochen hat. Also es ist ein ziemlicher Zufall. Und Um das Ganze irgendwo noch abzurunden, wird das Teleskop in der ersten Phase des Fluges von einer Schweizer Nutzlastverkleidung geschützt. Also die kommt aus Emmen. Für die Zuhörer, die noch nicht wissen, was eine Nutzlastverkleidung ist, das ist im Prinzip die Verschalung, die zuoberst ist auf der Rakete, die trennt sich während dem Flug und gibt dann den Satelliten frei. Also schützt den Satelliten während den ersten zwei, drei Flugminuten, solange die Trägerrakete in der Atmosphäre ist. Genau. Ja.
Und wenn Sie sagen Emmen, dann meinen Sie Ihren früheren Arbeitgeber, die RUAG?
Genau, das ist die RUAG, also es ist eine Spezialität, da kommen wir auch wieder zurück auf die Gründungszeit der ESA, weil die Schweiz war ja damals nicht Teil dieses European Launcher Development Organization. Und es blieben etwa 3% des Gesamtbeitrages dieser Trägerraketen, als die ESA dann gegründet wurde, musste noch irgendwo an die Schweiz vergeben werden. Und da sich noch niemand damals mit diesen Nutzlastverkleidungen die Erfahrung hatte, wurde das dann der damaligen Contraves, Oerlikon Contraves gegeben. Und das ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte, die sich über das ganze Ariane-Programm hingezogen hat, von Ariane 1 bis Ariane 5. Momentan entwickelt man Ariane 6 und auch die zweite europäische Trägerrakete, die Vega. Jetzt die erste Generation Vega und die zweite ist die Vega C, die sich momentan in Entwicklung befindet.
Ohne dass Sie jetzt Geschäftsgeheimnisse von Ihrem früheren Arbeitgeber ausplaudern, was ist die Kunst, solche Verschalungen bauen zu können? Und vielleicht dürfen wir auch erwähnen, Ihre letzte Stelle für RUAG war in Amerika, in Huntsville, bei der ULA, wo solche Verschalungen, nehme ich an, eben auch auf den Raketen von Tory Bruno zum Einsatz gekommen sind.
Genau, das war, also meine Rolle war im Prinzip diese Fabrik, die RUAG jetzt auch in Huntsville betreibt. Das ist gemeinsam mit der Fabrik von ULA, wo die Atlas V Trägerrakete gebaut wird, aber auch in Zukunft die Vulcan Trägerrakete. Ging es darum, auch eine Produktionslinie in den USA aufzubauen. Und natürlich, man muss sich diese Strukturen so vorstellen, die sind etwa 5 Meter, die haben 5 Meter Durchmesser und zum Teil sind 20 Meter lang, also wirklich große Strukturen. Und dort ist sicher wichtig, dass das Gewicht sehr leicht ist. Das wird
im
Kompositverfahren hergestellt und natürlich, dass die Zuverlässigkeit dieser Strukturen, auch der Mechanismen, die es braucht, um diese Strukturen abzutrennen, das muss bei jedem Flug 100% funktionieren, sonst verliert man natürlich die Nutzlast. Und das ist vor allem das Geheimnis, oder? Wie baut man solch große Strukturen möglichst leicht im Kompositverfahren und so weiter.
Aber dann kann man sagen, eben jetzt was die ESA-Raketen anbetrifft, da kommen diese Strukturen aus Emmen und für die ULA werden die in Zukunft in den USA vor Ort hergestellt.
Genau.
Okay.
Also vielleicht, wenn jemand mal so eine Struktur sehen wird, es gibt eine, die im Verkehrshaus ausgestellt ist. Also das gibt einen Eindruck, wie groß diese Strukturen, auch wie dünnwandig das Ganze schlussendlich ist. Und das muss dann auch in mehrfacher Überschallgeschwindigkeit durch die Atmosphäre fliegen. Die Struktur erhitzt sich während dem Flug und so weiter.
Also es ist wirklich genau, und jetzt eben im Fall vom James Webb Space Teleskop. Da handelt es ja um eine Nutzlast, die etwa 11 Milliarden Dollar gekostet hat oder so. Also eine ziemliche Stange Geld. Und da wäre es schade, wenn dann die Verkleidung auseinanderfliegt und damit dann auch der Satellit. Aber ich denke, die Schweiz hat wirklich allen Grund, auf den 18. Dezember sich zu freuen und auch der Schweiz den Daumen zu drücken, denn diese Mission, die muss gelingen. Also
da werden sich viele werden den Daumen drücken für diese Mission.
Sehr schön. Jetzt haben wir eben gesprochen über den Blick bis zum Urknall sozusagen. Aber interessant ist ja, dass die Raumfahrt, Sie haben es schon gesagt, einerseits auch die Wiederentdeckung der erdnahen Planeten und Monde in den letzten Jahren erlaubt hat, aber noch viel mehr, indem der Mensch bemannt und unbemannt in den Weltraum gegangen ist, hat er ja die eigene Welt neu entdeckt. Und ganz viel, was heute mit Raumfahrt zu tun hat, hat eben auch mit der Erde zu tun, mit dem Blick zurück. Wir haben alle ein Smartphone im Hosensack, wissen dank Google Maps und den GPS-Navigationssatelliten, wo wir sind, wo wir hinlaufen sollen. Autos, Flugzeuge, Schiffe und so weiter ohne Satelliten nicht denkbar. Hier im GovTech-Podcast geht es ja darum, sich zu fragen, wie unsere Infrastrukturen dank neuen Technologien, eben auch Satellitentechnologie, wie sich die verändern. Können Sie ein wenig darstellen, worauf wir uns hier in der Schweiz stützen? Welche sind die Infrastrukturen, die da in Erdumlaufbahnen schweren und uns das Leben einfacher machen oder bessere Wetterprognosen ermöglichen und so weiter und so fort.
Genau. Jetzt sind wir wieder vom Du zum Sie. Und
das schaffen wir heute nicht mehr.
Aber genau.
Entschuldigung.
Genau. Also sicher wichtig ist man, dass man sich bewusst wird, oder? Als die Apollo-Astronauten Richtung Mond flogen, oder? Und dann in diese Mondnacht hinein und dann plötzlich um den Mond herum und dann auf diese Erde zurückblicken. Ich glaube, das war so ein Aha-Moment, oder? Wir sind eigentlich, wie klein eigentlich dieser blaue Punkt mitten in diesem schwarzen Ozean ist. Und wenn man sich dann die Erde auch genauer anschaut, dann merkt man plötzlich, oh, die Atmosphäre ist doch nicht so groß und ein paar hundert Kilometer sind nicht so viel. Und man wird sich eigentlich bewusst, wie zerbrechlich das Ganze ist. Und die Raumfahrt spielt heute eine immer wichtige Rolle für den Alltag. Du hast es erwähnt, meteorologische Satelliten gibt es bereits seit geraumer Zeit. Also wir sind dran, jetzt die nächste Generation zu entwickeln. Also typischerweise werden diese Satelliten dann im Rahmen der ESA entwickelt und die ESA übergibt sie dann der EUMETSAT, um diese zu betreiben. Also wir sind dran momentan Meteosat Third Generation, also die dritte Generation dieses Satelliten, die dann auch auf geostationärer Bahn fliegen, also um die 35.000 Kilometer weg. Das sind im Prinzip die Satelliten, die eigentlich, wenn man in den Nachthimmel schaut und diese sehen würde, die würden praktisch stationär über einem Ort der Erde bleiben. Dann gibt es ein zweites System, METOP, das dann auf tieferer Erdumlaufbahn fliegt. Also jedes System hat dann seine Vor- und Nachteile. Natürlich, wenn wir näher sind an der Erde, da sind wir bei ein paar hundert Kilometern und nicht 35.000 Kilometern, sieht man doch einiges mehr. Wird sicher in Sachen räumlicher und zeitlicher Auflösung die Prognosen verbessern. Weiter ist die ESA dran oder hat bereits eine Mission gestartet, die EOLUS heißt. Das ist eigentlich die erste Mission, die es ermöglicht, global Windprofile zu messen. Also wir können wirklich jetzt auf globaler Ebene verstehen, wie sich die Winde in welche Richtung sich bewegen. Diese Systeme werden dann auch zum besseren Verständnis der Wetterphänomene genutzt und kommen der Wettervorhersage zugute. In der Schweiz ist Meteoschweiz natürlich führend, aber auch international sehr, sehr gut positioniert im Bereich der Modellierung dieser Systeme. Dann hat es, wenn wir auf Seite Umweltbeobachtung bleiben, gibt es noch weiter das Umweltbeobachtungsprogramm Copernicus. Auch das wird von der ESA entwickelt und nachher von der Europäischen Union betrieben. Und das ist vor allem auch positioniert, so positioniert, dass es in Zukunft noch stärker einen Beitrag leisten wird zum Verständnis des Klimawandels, auch Daten liefert für Raumplanung, Katastrophenhilfe, Sicherheit. Also man muss verstehen, dass von etwa 50 Klimavariablen, die heute gemessen werden, etwa die Hälfte nur aus dem Weltraum gemessen werden kann. Also ein wichtiger Beitrag, um diesen Klimawandel auch zu charakterisieren.
Genau, also ich denke, das ist wirklich wichtig, dass man sich bewusst werden muss, wir sind bereits eine Weltraumgesellschaft. Also wenn wir nicht mehr Satelliten zur Verfügung hätten, würde vieles nicht mehr gehen, was wir wollten. Und die Frage des Klimas wäre noch schwerer zu beantworten, zu verstehen. Jetzt sprechen wir immer wieder von der Schweiz, wie wenn die Schweiz hier so ein souveräner Akteur wäre. Mhm. Macht das überhaupt Sinn in diesem Zusammenhang? Letztendlich ist es ja immer eben die ESA oder andere internationale Verbünde, die da gemeinsam diese Infrastrukturen entwickeln, bauen und dann betreiben. Die Schweiz alleine wäre da völlig auf verlorenem Posten. Sehe ich das richtig?
Natürlich, also diese Systeme sind sehr, sehr teuer. Man sieht heute, es ändert sich, aber wenn du natürlich ein solches System wie diese meteorologischen Satelliten nimmst, da kostet ein Satellit mehrere hundert Millionen und das kann sich die Schweiz auch nicht leisten. Das macht auch nicht Sinn, weil wir im Verbund eigentlich viel stärker sind und auch von der Erfahrung dieser verschiedenen Mitgliedsländer, sei es der ESA von EUMETSAT, dass wir diese Erfahrung nutzen können und diese dann in den Bau dieser Satelliten reinnehmen können. Also das ist sehr wichtig. Wenn man zum Beispiel auch das Beispiel Navigationssatelliten nimmt, die verschiedene Funktionen erfüllen, sei es Finanztransaktionen, Kommunikation, auch eben das mit dem Handy, oder dass man diese Navigations-App nutzt. Also da sieht man einerseits Erdbeobachtungsdaten, wenn man die Satellitendaten einstellt. Auf der anderen Seite nutzt man diese Navigationssatelliten und die Schweiz ist dort auch aktiv, zum Beispiel mit Atomuhren. Werden von einer Firma in Neuchâtel geliefert, also die Firma Spectratime. Gewisse Modelle dieser Uhren, also um einfach einen Eindruck zu geben, wie präzis die sind, die haben eine Genauigkeit von etwa einer Sekunde auf 3 Millionen Jahre.
Und warum braucht es Atomuhren auf Satelliten?
Weil im Bereich der Navigation, das heißt ja eigentlich nicht nur Navigation, sondern Position, Navigation and Timing, ist die Zeitkomponente wichtig. Also man muss wissen, wo ist welcher Satellit. Man muss das Zeitsignal messen, um dann berechnen zu können, wo die Person oder dieser Empfänger ist. Und das ist übrigens eines auch der wichtigen Nutzungsgebiete dieser Navigationssatelliten, sind auch die Zeitsignale. Wir nutzen die, um unsere Handynetze zu synchronisieren, wir nutzen die, um Stromnetze zu synchronisieren und so weiter, also oder Finanztransaktionen, also sehr wichtig für das gute Funktionieren unserer Gesellschaft.
Genau, also das finde ich wirklich extrem faszinierend, wie es offensichtlich auch in scheinbar völlig alltäglichen Bereichen heute darauf ankommt, ja, dass wir auf die, ich weiß nicht, wie viel kleinste Sekundenbruchteil alles synchron ist. Mhm. Nun, ich weiß, du bist in deiner Funktion für die friedliche Nutzung des Weltraums zuständig und ich möchte dich weder auf das politische Glatteis führen, noch dich irgendwie eben zum Ausplaudern von militärischen Geheimnissen verführen. Aber es wäre doch etwas ganz blauäugig, von der Raumfahrt zu sprechen, ohne auch in irgendeiner Form die militärische Nutzung zu erwähnen. Denn schon immer war das auch Pate. Kannst du etwas sagen, was das Schweizer Militär und die Raumfahrt anbetrifft? Oder ist das, müssen wir diese Frage skippen?
Nein, also es ist auch, ich meine, die Schweizer Armee hat natürlich sehr lange, also die Schweiz ist ein relativ kleines Land, und die Schweizer Armee hat sich aber in den vergangenen Jahren auch begonnen, mit dem Thema Raumfahrt auseinanderzusetzen und hat vor wenigen Jahren eine Zelle Weltraum gegründet. Es geht auch darum, eine gewisse Unabhängigkeit zu gewinnen und zu schauen, was könnte man auch für die Armee nutzen und auch was besteht in Sachen ziviler Kompetenz in der Schweiz. Wir haben eine Milizarmee, und diese dann auch zu nutzen. Also die Armee ist interessiert, ein Lagebild des Weltraums zu erhalten, wissen, was passiert im Weltraum. Ein Beispiel ist dieser Antisatellitentest, der kürzlich stattgefunden hat, dass man versteht, was sind die Konsequenzen für die Infrastrukturen im Weltraum, was passiert mit diesem Debris, könnte das einen Effekt haben auf Satelliten, welche Satelliten müssen Ausweichmanöver fliegen und so weiter. Also da ist die Armee im Aufbau von Kompetenzen. Wir haben auch diverse Kompetenzen in der Schweiz aus der Forschungssicht. Und dann kommt natürlich die Frage der Überwachung, Beschaffung unabhängiger Informationen aus dem Weltraum. Und sicher ein dritter, vermutlich einer der wichtigsten Punkte ist die Kommunikation. Heute bodengestützt. Aber man könnte sich vorstellen, dass mit weltraumbasierten Lösungen auch irgendwo die Resilienz dieser Systeme gestärkt wird.
Mhm. Bleiben wir gerade noch ganz kurz bei dieser Geschichte, wo diesmal war es Russland, aber es wäre unfair, nur auf Russland zu zeigen. Andere Staaten haben selbiges auch schon getan. Eben vor wenigen Tagen hat Russland eine Rakete auf einen nicht mehr in Betrieb stehenden Satelliten geschossen. Der ist dabei in mehr als 1000 Trümmerteile, große Trümmerteile und dann noch kleinere zerbrochen und bildet jetzt eine Wolke von Weltraummüll. Die internationale Raumfahrtstation musste ein Ausweichmanöver machen, damit sie da nicht eben in diese Wolke kommt und beschädigt wird. Das zeigt, dass offensichtlich im Raum eben nicht nur das Klima beforscht wird, sondern auch nationale und geopolitische Interessen in irgendeiner Form vertreten werden. Und tatsächlich, es ist nicht nur Russland, das sich hier aktiv engagiert, sondern auch China, Indien und andere. Was kannst du aus geopolitischer Sicht Interessantes sagen zu diesen doch teilweise recht frappanten Gewichtsverlagerungen?
Also wir beobachten natürlich, dass die Geopolitik sich auch irgendwo vermehrt im Weltall abspielt. Oder der Weltraum wird dadurch auch irgendwo zur militärischen Operationssphäre. Du hast diesen Antisatellitentests angesprochen, also wir haben jetzt schon verschiedene gesehen. Aber diese Tests zeigen auch, wie verletzlich diese Infrastrukturen schlussendlich sind. Das hat vor allem die USA haben das erkannt und stellen sich die Frage, wie kann man die Resilienz der Systeme langfristig auch stärken. Und
genau, wenn wir vielleicht gerade noch bei der Resilienz und der Verletzlichkeit bleiben, ist ein wichtiger Begriff, den wir uns in diesem Zusammenhang behalten müssen, der Kessler-Effekt, also die Gefahr, dass aus wenig Müll viel Müll wird, weil dieser Müll sich dann eben mit anderen Infrastrukturen im Weltall kollidiert, damit wieder Teilchen entstehen und so weiter und so fort. Und es ist nicht undenkbar, dass wenn wir nicht aufpassen, was wir mit unserem lieben Weltraum machen, dass wir bald gar nicht mehr rauskommen, weil so viel Müll in den Umlaufbahnen schwirren. Oder sehe ich hier zu schwarz?
Ja, also das Risiko ist natürlich schon da, dass jede Kollision eine und vor allem wenn dann Tausende von Partikeln entstehen, dass diese exponentiell auch das Risiko erhöht, dass weitere Kollisionen stattfinden. Und eben der Kessler-Effekt, da ist eigentlich die Idee, dass oder die Sorge, dass dann plötzlich dieser Effekt nicht mehr gebremst werden kann und sich stetig beschleunigt. Und das ist durchaus eine Gefahr, weil wir sehen in den tieferen Erdumlaufbahnen, dass sehr viele Satelliten gestartet werden. Man muss sich das halt so vorstellen, also der Weltraum ist groß. Es ist auch nicht so, dass wir jetzt die Autobahn Bern-Zürich vorstellen müssen, wo ein Satelliten am anderen sozusagen klebt. Aber diese Partikel, auch wenn sie sehr klein sind, 1-2 Zentimeter Größe haben oder noch kleiner, die fliegen halt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 9 Kilometer pro Sekunde.
Das ist viel Energie und
ja, wenn das zu einer Kollision kommt, kann das dann zu großen Beschädigungen kommen. Mhm.
Nun gut, du hast erwähnt eben, dass die USA auch erkannt hat, dass hier etwas gemacht werden muss. Betrachtest du die Aktivitäten von China? Also ein etwas, das mich doch recht beeindruckt hat, ist, dass eben aufgrund der möglichen Verzögerung bei Artemis es nicht auszuschließen ist, dass der nächste erste Mensch auf dem Mond nicht ein Europäer oder ein Amerikaner ist, sondern eine Chinesin. Was kannst du dazu sagen?
Ja, wir sehen natürlich neben diesen militärischen Ambitionen auch ein bisschen ein neues Space Race, das sozusagen begonnen hat. China hat vor kurzem eine eigene bemannte Weltraumstation gestartet und diese Überlegungen finden statt, wann China mit bemannten Astronauten zum Mond fliegen will. Wie konkret die Pläne sind, wie rasch sie auf den Mond kommen, das kann ich momentan nicht sagen. Aber man muss schon sagen, wenn man die Entwicklung anschaut, wie schnell sich China eigentlich von einem Staat, das keine bemannte Raumfahrt machte, zu einem Staat hinbewegt, das eine eigene Raumstation hat und so weiter, dann ist das schon sehr beeindruckend.
Auf jeden Fall auch die Mission auf dem Mond und zum Mars von China, da läuft einiges. Nun gut, kommen wir zurück zu friedlichen Themen. Neben der Erforschung im Sinne von eben zu schauen, was weit fern in anderen Galaxien passiert, einerseits und andererseits eben den Blick zurück auf unsere Erde, gibt es ja diverse weitere Weltraumapplikationen, wenn ich das mal so sagen darf, an denen inzwischen nicht nur Science-Fiction-Autoren arbeiten, sondern auch tatsächlich erste Experimente, Projekte und so weiter laufen. Ich denke hier zum Beispiel eben an Stromerzeugung im Weltall, das dann mit einem Mikrowellenstrahl zurück auf die Erde kommt, oder die Produktion in Microgravity, die Idee, Monde, Asteroiden und so weiter im Sinne von Bergbau anzugehen und dort seltene Erden zu schürfen und ähnliches. Was läuft bei diesen schon noch eher etwas in der weiteren Zukunft liegenden, aber nicht mehr so völlig irrealistischen Themen, was läuft hier in der Schweiz?
Ja, also leider oder vielleicht zum Glück haben wir in der Schweiz noch keine solchen Moonshot-Projekte sozusagen, was nicht heißt, dass wir nicht spannende Firmen haben mit ambitionierten Aktivitäten. Aus jetzt Sicht der Weltraumpolitik bemühen wir sie so zu gestalten, dass wir eigentlich einen guten und nachhaltigen Mix haben an Firmen, langfristig orientiertes Ökosystem. Wir haben heute insgesamt 250 Raumfahrtakteure in der Schweiz. Wir haben über die RUAG gesprochen, das eigentlich die viertgrößte Raumfahrtfirma in Europa ist und ihren Sitz eben in der Schweiz hat. Wir haben auch verschiedene andere Firmen. Ein Beispiel ist Viasat, ein globales Satellitenkommunikationsunternehmen, welches seinen europäischen Sitz in Lausanne hat. Was besonders spannend ist, dass es dies ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte, also mittlerweile über 100 Personen, die in Lausanne für diese Firma arbeiten. Und das Engagement geht eigentlich zurück auf die Übernahme einer kleinen Start-up vor etwa 10, 12 Jahren. Also das ist ein Beispiel der Firmen, die wir haben, aber auch KMUs wie Abco Technologies in Aegle, die auch teils jahrzehntelange Erfahrung haben, zuerst im Bau von sogenannten Mechanical Ground Support Equipment, also Support-Strukturen für Trägerraketen, aber auch für die Satelliten, um diese integrieren und bauen zu können. Und eben traditionell sind wir eigentlich nicht so weit weg von dem, was wir damals mit ESRO 1 gemacht haben, natürlich um Welten weiter in Sachen, was die Performance dieser Produkte betrifft. Aber wir sind immer noch sehr aktiv im Hochpräzisionsmechanismen, Strukturen, Atomuhren, Photonik und so weiter, halt, was auch die Schweiz ein bisschen ausmacht. Das sind so eher die traditionellen Akteure. Aber seit einigen Jahren fördern wir auch über verschiedene ESA-Programme gezielt Startups, und da kommen dann langsam auch die Firmen, die etwas mehr in diese Richtung New Space und ambitionierte Raumfahrtpläne haben. Also diese Förderung läuft über das ESA Business Incubation Center in Switzerland unter anderem, und wir sehen da langsam die Früchte aus diesem Prozess. Also wir haben beispielsweise eine Firma, die Astrocast heißt. Die baut, die möchte ein globales satellitengestütztes Internet of Things Netzwerk aufbauen. Das sind kleine CubeSats, die eigentlich auf den SwissCube Satelliten, also den ersten Schweizer Satelliten, das war ein 1 Kilogramm Satelliten. Die Satelliten jetzt von Astrocast sind etwa 5 Kilogramm schwer, also sehr kleine, genau,
vielleicht
Satelliten.
Sollte man da auch sagen, eben aufgrund der Miniaturisierung der Technologie sind in den letzten Jahren, wurde es möglich, eben viel kleinere Satelliten mit gleich hoher oder noch höherer Performance zu bauen und gleichzeitig damit dann eben auch die Transportkosten runterzubekommen, weil, die Satelliten sind einerseits teuer, aber eben das in den Weltraum schießen ist auch teuer. Und da ist, also geht es da dabei mehr oder weniger, ich nenne noch einmal Elon Musk und sein Starlink-Projekt zu konkurrenzieren. Oder wie muss
man
sich das vorstellen?
Also beim Astrocast ist die Idee wirklich, ein System aufzubauen, das im Prinzip ein Windsensor liest oder ein Temperatursensor irgendwo auf dem Ozean, also wirklich sehr geringe Datenbandbreite, also vielleicht, man kann sich das vielleicht noch wie früher dieses SMS oder so vorstellen, also das ist wirklich ein bisschen mehr, aber nicht telefonieren oder Streaming von Videos und so weiter. Für das haben diese kleinen Satelliten keine Kapazität. Aber es ist ein Nischenprodukt.
Und wie viele Satelliten würde es da brauchen? Wissen Sie das?
Das sind etwa 80 Satelliten, die geplant sind.
Okay.
Ja, und 10 fliegen schon oder 12 fliegen schon heute. Und voilà, das ist ein Beispiel. Also es gibt noch weitere, vielleicht ein anderes spannendes Beispiel ist eine Firma, die Swiss212 heißt und Antennen im 3D-Druck herstellt und somit eigentlich diese ganzen Telekom-Satelliten in Masse und Volumen eigentlich verkleinern kann. Also so Startups, eben wie gesagt, sehr konkret mit solider Technologie, also Deep Tech, aus dem Deep Tech-Bereich kommen, und da haben wir einige interessante Firmen in der Schweiz.
Du hast eben erwähnt, dass Startups gefördert werden. Reden wir über das Geld. Wie muss ich mir das vorstellen? Um welche Beträge geht es da? Was sind die Mechanismen? Wie kann da gefördert werden?
Genau, also die Schweiz investiert im 2021 rund 195 Millionen Schweizer Franken. in Forschung und Innovation im Bereich der Raumfahrt. Davon gehen etwa 95% zur ESA. Die ESA hat einen Rückflussmechanismus, das heißt, ein Großteil dieser Gelder fließt in Form von Aufträgen zurück an die Schweizer Industrie und die Wissenschaft.
Das ist das sogenannte Geo-Return.
Das ist der sogenannte Geo-Return, ja.
Also eben, ich finde das doch eine beeindruckende Zahl, 200 Millionen fast, die öffentliche Hand hier investiert und dann über verschiedene Kanäle wieder zurück auch der Schweizer Industrie zugutekommt. Jetzt sprechen wir immer über die ESA, die Europäische Space Agency. Wie betrifft die derzeitige Unklarheit, um es mal so zu formulieren, bezüglich der Beziehung der Schweiz zur Europäischen Union, die ganze Raumfahrt und die ESA? Aber wie hängt das zusammen? Ist auch die Raumfahrt gefährdet oder ist das völlig losgelöst?
Also es ist nicht völlig losgelöst, die Raumfahrt ist aber weniger stark betroffen, weil die ESA, European Space Agency oder Europäische Weltraumorganisation, eine unabhängige zwischenstaatliche Organisation ist mit 22 Mitgliedstaaten, wobei eben UK, also Großbritannien ist ein Mitgliedstaat, Norwegen und die Schweiz, also drei Nicht-EU-Mitgliedsländer hat, die ungefähr etwa 20% des Budgets an diese Organisation beitragen. Also
Nicht-EU-Mitglieder tragen etwa 20% genau. bei.
Also das heißt, die Nicht-EU-Mitglieder haben auch eine Stimme innerhalb der ESA. Natürlich, es gibt dann Verbindungen zu Horizon Europe, es gibt Verbindungen zu Digital Europe und das ist auch Teil der Aufgaben der schweizerischen ESA-Delegation, dass man die Interessen dann auch der Industrie verteidigt, dass man versucht, Lösungen zu finden im Rahmen der ESA, auch im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen der ESA und der EU, die für die Schweiz von Vorteil sind.
Jetzt haben wir eigentlich während dem ganzen Gespräch mehr oder weniger einfach die Annahme getroffen, dass man in den Weltraum kommt. Du hast zwar erwähnt, dass es nicht trivial ist, so Raketenverkleidungen für Nutzlasten zu bauen, dass die eben unter anderem aus eben von UAC kommen. Aber insgesamt finde ich es interessant festzustellen, dass doch in den letzten Jahren, auch was die ganzen Antriebssysteme anbetrifft und die Geschäftsmodelle rundherum, doch einiges in Bewegung gekommen ist. Traditionell war es die NASA, die hat zwar auch bei privaten Firmen Einzelteile eingekauft, aber doch war verantwortlich für die Systeme, wenn wir an Apollo und Ähnliches denken. Und heutzutage haben wir SpaceX als das wohl bekannteste Beispiel, aber es gibt ganz viele andere, nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland, in England, Neuseeland, Firmen, die auch an neuen Trägersystemen sind. Wie beurteilst du diese Entwicklung?
Ja, also es ist eine Entwicklung, die sich beschleunigt hat in den letzten Jahren. Natürlich, SpaceX hat sozusagen das Beispiel gegeben, wie eine solche wiederverwendbare Rakete funktionieren kann. Also wenigstens die erste Stufe ist wiederverwendbar. Derzeit wird in der Schweiz die Schweiz arbeitet nicht an eigenen Trägerraketen. Aber eine der Leitlinien der Schweizer Weltraumpolitik ist die Sicherstellung eines unabhängigen Zugangs zum Weltraum zusammen mit weiteren europäischen Staaten. Und da sind wir auch weiterhin aktiv. Wir haben das Beispiel Ariane jetzt bereits mehrmals erwähnt. Wir haben auch Daniel Neuenschwander erwähnt, der die Space Transportation leitet bei der ESA. Und die Schweiz trägt jetzt bei, diese nächste Generation von Ariane und Vega zu entwickeln, die im kommenden Jahr fliegen soll. Also das ist die Nachfolgerakete. Wir sind noch nicht so weit wie die USA, dass man diese Raketen wieder nutzen kann. Aber es ist schon mal ein nächster Schritt und es gibt Überlegungen, wie können wir wiederverwendbare Raketen machen. Und natürlich der Wettbewerb, der jetzt kommt mit diesen verschiedenen kleinen Trägerraketen, die halt noch nicht in der Lage sind, größere Satelliten zu fliegen, wie wir das jetzt mit der Ariane 6 und auch mit Vega C sehen werden.
Genau, und du hast jetzt mehrmals das Stichwort Wiederverwendbarkeit ins Feld geführt. Das ist vor allem daher wichtig, weil damit die Kosten massiv gesenkt werden können von diesen Trägersystemen. Es ist, bis jetzt war es ja so, dass man jedes Mal, wenn man in den Weltraum geflogen ist, nachher das Flugzeug zerstört hat. Also es wäre wie wenn man jedes Mal ein neues Flugzeug nimmt, um nach New York zu fliegen. Und das führt natürlich zu extremen Kosten. Und die Innovationen jetzt rund um SpaceX von Elon Musk haben eben zu massiven Kosteneinsparungen im Bereich Faktor 100 geführt. Und das eröffnet natürlich ganz andere Perspektiven. Wenn wir jetzt noch einmal eben bei diesen Trägersystemen und dem Beitrag der Schweizer Industrie bleiben, abgesehen von eben den Beiträgen zu ULA oder zu ESA und Vega Trägersystemen, ist Schweizer Technologie auch auf anderen Systemen unterwegs? Kauft Elon Musk auch hier ein? Oder was soll ich sagen, eine Heimpuls aus Deutschland oder ISAR oder was auch immer? Da ist auch schon eine neue Aufstellung des Marktes im Gange, wo eben teilweise neue Firmen auch alles selber bauen. Wie weit sind da Nischenangebote aus der Schweiz in Zukunft noch gefragt?
Also im Bereich der Trägerraketen, da gibt es Bestrebungen auch von Schweizer Firmen. Also ich habe jetzt auch mehrmals die Ruhr genannt. Also die versucht auch in diesem Markt für kleinere Trägerraketen Nutzlastverkleidungen zu bauen, auch basierend auf der langjährigen Erfahrung. Wir haben auch jetzt vielleicht nicht nur im Bereich Trägerraketen, aber auch im Bereich der Konstellationen gibt es Bestrebungen dort in diesem Markt oder bereits Aktivitäten in diesem Markt, die zum Beispiel Strukturen zu bauen. Auch dort ist eine RUAG sehr aktiv. Wir haben aber auch Abco Technologies, die versucht, in diesem Markt mit Tritonix Fuß zu fassen. Also es gibt Bestrebungen der Schweizer Firmen, dort einzusteigen. Natürlich, die Schwierigkeit ist, wenn man aus einem eher institutionellen Markt in einen solchen...
Markt?
Ja, frei ist der Markt nicht unbedingt, aber der New Space Markt hat eine andere Kostenstruktur.
Ja.
Und das Risiko ist anders. Wenn man jetzt einen Satelliten baut, meteorologischer Satellit kostet mehrere hundert Millionen Franken, da versucht man natürlich die Risiken zu minimieren, dass dieser Satellit ein Problem hat. Wenn man jetzt ein OneWeb zum Beispiel baut, da baut man Tausende von Satelliten und wenn einer kaputt geht, in dem Sinn ist das nicht, nicht weiter schlimm und das führt dazu, dass eigentlich die Aspekte Qualitätskontrolle andere sind, wenn man in diesem Markt aktiv sind. Und das muss man berücksichtigen. Und das ist auch die Schwierigkeit für die Schweizer Firmen, die sich halt traditionell eher in diesem institutionellen Markt positioniert haben und jetzt versuchen, in diesen New Space Markt bei kleineren Missionen, günstigeren Satelliten Fuß zu fassen, ist dort die richtigen Angebote zu finden. Und aber ich denke, in der Schweiz bestehen viele einzigartige Kapazitäten und das ist vor allem dort, wo die Schweizer Firmen auch Aufträge holen können. Also Maxon Motors ist ein schönes Beispiel, liefert sehr viel auch an SpaceX, weil sie halt Kompetenzen haben, die man nicht so einfach findet.
Nun, wir sprechen hier ja im GovTech-Podcast, wo es eben um die Frage geht, wie sich unsere Institutionen und Infrastrukturen aufgrund neuer Technologien weiterentwickeln werden, wie wir sie weiterentwickeln sollen. Wir haben es gemerkt bei dieser Reise durch die verschiedenen Themen, die die Raumfahrt bedient, dass eben Raumfahrt eigentlich schon an vielen Stellen präsent ist. Vielleicht ist der unmittelbare Bezug noch nicht so offensichtlich. Deshalb liegt vieles unter dem Radar der öffentlichen Wahrnehmung. Aber trotzdem, wenn wir zum Schluss vielleicht noch etwas uns überlegen wollen, was bedeutet die Raumfahrt für die Schweizer Institutionen, für die Schweizer Infrastruktur in Zukunft? Wo müssen wir vielleicht noch stärker Akzente setzen, sowohl eben um die Resilienz, um dieses Modewort zu verwenden, der Schweiz zu verstärken und andererseits eben auch um die Konkurrenzfähigkeit unseres Wirtschaftsforschungs- und Innovationsstandorts zu halten?
Also ich gehe davon aus, dass die Weltrauminfrastrukturen auch in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen werden und auch Bedeutungen für den Staat und für die Industrie. Also ich kann mir vorstellen, dass sicher die ganze Frage Cyberkommunikation, sichere Kommunikation, dass das eine wichtige Frage sein wird, die uns in den kommenden Jahren beschäftigen wird. Auch der Bereich der Quantenkommunikation oder Quantenkryptographie, da kann man Satelliten auch nutzen für diese Systeme. Da ist auch die ESA bereits schon dran, an Systemen, solche Systeme zu entwickeln. Und es ist halt ein bisschen die Frage, einerseits, dass man die Technologie weiter treibt, aber auch, dass die Nutzer dieser Technologie oder potenzielle Nutzer dieser Technologie das auch aufnehmen und verstehen, was der Mehrwert ist für ihre Firmen. Und das ist ein bisschen eine Schwierigkeit, die wir sehen, oder dass der Nutzer eigentlich hinter den technischen Fähigkeiten hinterherhinkt, also diese Nutzeraufnahme, und dass man eigentlich zuerst die Infrastruktur praktisch entwickeln muss und dann merkt der Nutzer, oh, das wäre für mich noch ein wichtiges System. Und diese Abstimmung ist relativ schwierig, und da muss die Schweiz sehr gut darauf achten, dass wir unsere Industrie und auch dem Dienstleistungssektor die Möglichkeit geben, dort aktiv zu sein.
Nun, ich hoffe, mit diesem Podcast hier auch einen kleinen Beitrag geleistet zu haben. Wie du gemerkt hast, ich bin fasziniert von der Raumfahrt schon seit jeher. Und dieser Podcast ist sozusagen das Weihnachtsgeschenk für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich danke dir ganz herzlich für deine Auskunft. Wünsche dir bei der Arbeit weiterhin viel Erfolg. Wenn man schaut, was deine Vorgänger heute machen, stehen dir noch sehr interessante Zeiten so oder so bevor. Und ich denke, dein Aufruf, eben sich mit der Raumfahrt auseinanderzusetzen, um die technischen Möglichkeiten zu erkennen und sie dann auch zu nutzen und wettbewerbsfähig zu bleiben, der ist bei mir gut gehört und sicher ein Aufruf, der nicht nur, was die Raumfahrttechnologie anbetrifft, relevant ist, sondern auch andere Technologien. Da kann die Schweiz sicher noch das eine oder andere dazu mitnehmen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank.
Bevor ich mich für heute von Ihnen, verehrte Zuhörerinnen und geschätzte Zuhörer, verabschiede, lade ich Sie ein, mir Ihre Reaktionen und Anregungen mitzuteilen. Auf www.govtechpodcast.ch finden Sie alle Angaben, wie Sie mit mir in Kontakt treten können. Natürlich freue ich mich, wenn Sie meinen Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren, bewerten und persönlich weiterempfehlen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass Sie mir gewogen bleiben. Ich, Rolf Rauschenbach, wünsche Ihnen bis zur nächsten Episode nur das Beste und verbleibe mit demokratischen, rechtsstaatlichen und föderalen Grüßen.